Während der Tage der Wanderschaft in der Wildnis wurden die Söhne Israels von Schlangen und Skorpionen geplagt. Doch der Herr bewahrte und beschützte sie, sodass sie in Sicherheit waren. 4. Mose 21, Vers 6. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. 5. Mose 8, Vers 15. Der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte. Während der Zeit der Wüstenwanderung werden die Menschen von der Schlange und von Skorpionen angegriffen, aber der Herr bewahrt sie und bringt sie in Sicherheit. Offenbarung 12, 14 und 15. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Offenbarung 9, Vers 5. Und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Moses erhöhte die Schlange in der Wildnis, so dass jeder, der zu ihr blickte, geheilt wurde und am Leben blieb. 4. Mose 21, die Verse 6 bis 9. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Moses betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange, und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Ebenso wie Moses die Schlange in der Wüste Sinai erhöhte, wurde der Herr selbst mit 2 anderen an Pfählen hinaufgenommen, einer auf jeder Seite Jesu, auf dass jeder, der auf ihn blickt, Rettung findet. Johannes 3, 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Johannes 1, Vers 14 und Vers 29. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Johannes 1, Vers 51. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Johannes 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Justin, der Märtyrer, begriff, dass die Haltung des Moses in Rephidim eine Allegorie des Pfahles von Golgatha war. In seiner christologischen Typologie verband Irenäus das Hinaufsetzen der verruchten Schlange in der Wildnis inhaltlich damit, dass Moses seine Arme in Rephidim ausstreckte. Siehe hierzu die biblischen Gleichnisse vom zur Schlange gewordenen Retter und vom erhobenen Stab Gottes in der Rubrik Gleichnisse. Der Prophet Bileam wurde von Balak angeworben, um Israel zu verfluchen und das Volk zu verleiten, unmoralisch zu handeln. Israel wurde in seinem hurerischen Treiben dem Baal Peor verkuppelt. Aber Gott wendete Bileams Fluch zu einem Segen. 4. Buch Mose 25,3. Und Israel hängte sich an den Baal Peor, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. 4. Mose 24, Vers 10. Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam, und er schlug seine Hände zusammen. Und Balak sagte zu Bileam: Meine Feinde zu verfluchen habe ich dich gerufen, und siehe, du hast sie sogar gesegnet, jetzt bereits dreimal. Trotz der Rettung durch den Glaubensblick auf den für uns zur Schlange, also zur Sünde gewordenen, gibt es solche, die die Lehre Bileams halten, also ebenso wie Balak das Volk Gottes verflucht sehen wollen und die Menschen in Hurerei zu bringen trachten. Dennoch werden Fluch und weitere Gräuel beseitigt. Offenbarung 2, Vers 14. Ich habe aber ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Offenbarung 22, Vers 3. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Offenbarung 21, Vers 27. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Offenbarung 22, Vers 15. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Die Zeltlager der 12 Stämme in der Wildnis wurden in ihrem Aussehen wie der Garten der Stadt Gottes, in dem an den Flüssen Zedern gepflanzt sind. 4. Mose 24, 5 und 6. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Wie Täler breiten sie sich aus, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Das Lager der 12 Stämme wird zu einer Gartenstadt Gottes gemacht, gepflanzt an einem Fluss, an welchem die Bäume des Lebens stehen. Offenbarung 21, Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Offenbarung 22, die Verse 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Früchte gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Aber die Amalekiter kamen und kämpften gegen Israel in Rephidim, und Moses beauftragte Josua, die Armeen Israels anzuführen, während er selbst mit Aaron und Hur auf einen Berg stieg. Als Moses dort seine Hände hinaufhielt, standen Aaron und Hur an seinen Seiten und sorgten dafür, dass seine Arme oben bleiben. Deshalb konnte Josua die Amalekiter durch einen großen militärischen Schlag besiegen. Moses baute einen Altar, den er der Herr ist mein Banner, da war Übersetzung Jahweh ist mein Mahnzeichen, nannte. 2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Moses sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Namen auslöschen werde. Und Moses baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Die religiösen Führer des Tempels führten gegen Jesus Krieg und sie brachten den Herrn auf einen Hügel, der Schädelstätte genannt wird. Die Hände des großen Moses wurden zwischen zwei andere ausgestreckt. Auf diese Weise wendet sich der siegende große Josua vorwärts und ihm folgen die himmlischen Armeen nach. Auf seiner Hüfte trägt er das Banner, in der Dawa-Übersetzung Mahnzeichen, seiner Stärke. Johannes 11, 53 und 57. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Es hatten aber die Hohepriester und die Pharisäer Befehl gegeben, wenn jemand wisse, wo er sei, dass er es anzeigen solle, damit sie ihn griffen. Johannes 19, Vers 18. Wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Johannes 19, 14 und 16. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißen reinen Leinwand. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. In der vorliegenden Allegorie stellt Amalek die religiösen Führer der irdischen Stadt Jerusalem dar. 2. Mose 17 enthält zwei zeitlich und inhaltlich übereinander liegende Geschehen, nämlich einerseits Moses als einen Darsteller des irdischen Christus, der auf Golgotha verbunden mit dem Pfahl, also dem Kreuz, die Arme hinaufstreckte, um die rechtliche Grundlage für den Sieg über die Welt zu schaffen, also die Amalekiter, Pharisäer, den Kaiser und den jüdischen Adel im Krieg zu schlagen. Andererseits ist Josua ein Bild des himmlischen Christus, der samt seiner himmlischen Heerscharen in Josaphat die große Hure Amalek und ihren Babylon-Kosmos samt den 10 Hörnern und dem Tier faktisch besiegt. Die Identität der Hure Babylon ist also offensichtlich und biblisch bewiesen. Moses war ein Prophet, obwohl es ihm nicht erlaubt wurde, Gott zu sehen, er also die Herrlichkeit der Anwesenheit Gottes nicht wahrnahm, baute Moses die Stiftshütte, also das Heiligtum Gottes, im Grasbereich, gemeint ist der Vorhof, für den Herrn in der Wildnis, sodass die Herrlichkeit Jahwes inmitten der Menschen sein konnte. 5. Mose 18, 18. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen und will meine Worte in seinen Mund geben. Und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 40, 34 und 35. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Moses konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. 2. Mose 33, Vers 20. Dann sprach er: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Der Herr war ein Prophet wie Moses, und so wurde er zu einer Stiftshütte, einem Zelt, inmitten der Menschen in der Wildnis, so dass sie seine Herrlichkeit gewahrten. Da die Nachfolger Jesu im Grasbereich, das heißt im Vorhof, der Ödnis ebenso angeordnet waren wie die Stiftshütte, nämlich 50 mal 100 gleich 5000 Quadratellen, 5000 Männer in einer Lagerung von 50 mal 100, sind sie der vom Heiligen Geist gebaute lebende Tempel Gottes. Johannes Kapitel 6, Vers 14. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Johannes 7, 40. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Johannes 1, Vers 14 in der Davar-Übersetzung. Und das Wort wurde Fleisch und hatte Zelt inmitten von uns. Und wir erschauten seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des alleinig gewordenen seitens des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Zuerst machte Moses einen Altar, auf dem Opfertiere dargebracht wurden. Als sein irdischer Dienst begann, wurde Jesus das Lamm Gottes genannt, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Er wurde das Opfer Gottes. Als Jesus mit Nikodemus sprach, beschrieb er seine Anfahlung, die Kreuzigung war eine Erhöhung, als eine Liebesgabe Gottes für die Menschen. Auf diese Art bildete der Herr den Opferaltar für das Lamm Gottes. Warren Gage merkt zu Johannes 3, 14 bis 16 Folgendes an: Wahrlich, wahrlich, dies ist die wertvollste Stelle in der Bibel. Sie stellt den hohen Altar des Neuen Testaments dar. Durch diesen Text wurden mehr Sünden getilgt als durch den gesamten Rest der Bibel. Was ist das nur für ein Zeugnis der literarischen Fertigkeit und spirituellen Kraft in der Schreibkunst des Johannes? Johannes Kapitel 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Johannes 12, 32 und 33. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Nachdem Moses den Brandopferaltar angefertigt hatte, stellte er ein zur zeremoniellen Reinigung der Priester dienendes kupfernes Becken her, das er mit Wasser befüllte. Nachdem Jesus seine Erhöhung auf dem Opferaltar Golgathas angekündigt hatte, sprach er mit einer samaritischen Frau über das Lebenswasser, das von allen Sünden zu reinigen vermag. Jesus schuf für sie also gewissermaßen ein Reinigungsbecken und bot ihr seine priesterliche Reinigung an. Johannes Kapitel 4, 14 und 15. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Der Tempel auf dem Berg Zion, der jetzigen Stadt Jerusalem, konnte der samaritischen Frau nur das Wasser der Eifersucht, das heißt des Geistes des Eifers des Ehemanns der Hure, geben. Das diesbezüglich in 4. Mose 5, die Verse 11 bis 31 beschriebene Verfahren wurde auf Verdacht auf Ehebruch angewandt. Das Wasser aus dem Brunnen Jakobs am Berg Gerazim war ebenfalls ungeeignet, den Durst der Hure bleibend zu löschen. Aber Die Samariterin begegnete dort Jesus, ihn, der die wesenhafte Quelle des lebenden Wassers ist, und er tränkte sie mit sich selbst. Vollständig befriedigt ließ sie ihren Wasserkrug am Brunnen zurück. Offensichtlich stellt das Wasser aus der Quelle Jakobs die für die Hure bereitstehenden, verdammenden, bitteren Schmutzwasser des Jerusalemer Tempels dar, so dass die Weihestätte auf dem Tempelberg das Gegenbild des wesenhaften Tempels Gottes ist, aus welchem das Lebenswasser der Gottesgnade fließt. Die jüdischen Priester tränkten eine Ehebrecherin mit den Todeswassern des mosaischen Gesetzesfluchs, während Jesus der Hure lebendes Segenswasser gab, das zum äonischen Leben führt. Zweifellos steht die Lebens- und Liebesgnade des Herrn dem Gesetz der Verfehlung und des Todes Jahwes inhaltlich gegenüber. Wenn man in das Heiligtum hineinkam, sah man zur Rechten den von Moses hergestellten Tisch für die zwölf Stämme Israels darstellenden Laibe, also Schaubrote. Da war Übersetzung Brot des Angesichts. 2. Mose 25,30. Auf dem Tisch aber sollst du beständig vor mein Angesicht Schaubrote legen. Nachdem Jesus zu einem wesenhaften Reinigungsbecken lebenden Wassers geworden war, sprach er zum Volk vom Brot. Als er in der Wildnis den Hunger der israelitischen Menge in einer wunderbaren Weise stillte. 12 Lastbehälter voller Brote, da war Übersetzung Brocken, wurden damals auf den Schaubrottisch übrig gelassen. Johannes 6, die Verse 11 bis 13. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Johannes 6, Vers 35. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Zur linken Seite im Heiligen der Stiftshütte platzierte Moses einen goldenen, siebenarmigen Leuchter, der dort Licht spendete. Nachdem Jesus den Schaubrottisch in den 12 Körben dargestellt hatte, wurde er einem Blindgeborenen zum Licht der Welt. Er heilte diesen Mann und gab ihm Sicht im Tempel. Das heißt, Jesus stellte sich selbst als ein himmlischer Leuchter zur Verfügung, der im Finsteren scheint. Der Mann wurde zum Himmel hinaufblickfähig gemacht. Das heißt, er wurde auch von seiner geistlichen Blindheit der Ausrichtung auf das Irdische geheilt. Johannes 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 9, die Verse 5 bis 7. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Bevor man in das Allerheiligste kam, noch vor dem zweiten Vorhang, platzierte Moses einen von ihm hergestellten Weihrauchopferaltar, auf welchen der hohe Priester duftendes Räucherwerk zu geben hatte, das die Gebete des Volkes Gottes darstellte. 2. Mose 30, die Verse 6 und 7. Und stelle ihn vor den Vorhang auf, der an der Lade des Zeugnisses ist, vor der Deckplatte, die über dem Zeugnis liegt, wo ich dir begegnen werde. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen lassen. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Nachdem Jesus als Leuchter im Heiligtum Gottes Licht und Leben gegeben hatte, hielt er für seine Jünger eine hohe priesterliche Fürsprache im Gebet vor Gott. Auf diese Weise machte er sich selbst zu einem Weihrauchaltar. Johannes 17, 9, 11, 15, 17 und 20. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Als Jesus am Pfahl von Golgatha starb, zerriss der hinter dem Weihrauchaltar angebrachte Vorhang, welcher das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte. Das Ablegen seines Fleisches bedeutet also die Möglichkeit für alle, nicht nur für den Hohepriester, aus Gnade zu dem in der Bundeslade dargestellten Thron der Gnade Gottes zu kommen. Schließlich stattete Moses das Allerheiligste aus. Nur der Hohepriester, der heiligste Mann Israels, durfte in diesen Bereich hineinkommen, wo die Lade des Bundes stand, die den Thron des zwischen den Cherubim sitzhabenden Gottes repräsentierte. Die Cherubim wurden über diesen Gnadenthron gesetzt, der eine am Kopf, der andere am Fuß der heiligen Lade. 2. Mose 25, 18 bis 20. Und mache zwei goldene Cherubim, in getriebener Arbeit sollst du sie machen, an den beiden Enden der Deckplatte. Und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Aus einem Stück mit der Deckplatte sollt ihr die Cherubim machen, an ihren beiden Enden. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdeckend, während ihre Gesichter einander zugewandt sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Psalm 80, Vers 2: Du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch, der du thronst auf den Cherubim, strahle hervor. Am dritten Tag nach seiner Kreuzigung kam schließlich Maria Magdalena zur Gruft Jesu. Sie schaute dort hinein und sah zwei in weiße Gewänder gekleidete Engel, die Platz genommen hatten, einen dort, wo sich die Füße Jesu und einen dort, wo sich sein Kopf befunden hatte, als sein toter Leib noch in der Gruft gewesen war. Jesus verwandelte ein Grab in einen himmlischen Gnadenthron mit Engeln an dessen Haupt und Fuß. Johannes 20, Vers 12: Und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Der hohe Priester sprengte das Sühneblut für die Sünden der Menschen auf den Gnadenthron zwischen den beiden Engeln, um die Sünden des Volkes wegzunehmen. 3. Mose 16, Vers 15. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Die mit dem Blut Jesu besprengten Grabkleider wurden zum Ort der Sühne. Aber Jesus ist größer als Moses. Er verwandelte das Grab, den Ort der Verdorbenheit, der Sünde und des Todes, zu einem Thron seiner Herrlichkeit, in dem er über Sünde und Scheol triumphierte. Auf diese Weise machte Jesus den Bereich des Todes zu einer Lade, das heißt zu einer Arche des Bundes, und er ließ Maria Magdalena das sehen, was nach dem mosaischen Gesetz allein dem Hohepriester Israels zu sehen erlaubt war. Die Herrlichkeit des Vaters und dessen Regentschaft immerfort, da war Übersetzung hinein in den Äonen der Äonen preisend, machte Jesus sein gesamtes Volk zu einer priesterlichen Regentschaft Gottes. Offenbarung 1, Vers 6. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.